Radio SRF.
7 Uhr ist es. Guten Morgen. Hier geht es zuerst um das klare Nein in Zypern. Das zyprische Parlament lässt das Euro-Rettungspaket platzen. Was bedeutet das für Zypern und für Europa? Dann geht es um den Streit in der österreichischen rechten Partei FPÖ. Parteipräsident Strache gerät immer mehr unter Druck. Und der Ständerat diskutiert heute das Alkoholgesetz. Wir schauen deshalb nach Genf und fragen, was hat dort das nächtliche Alkoholverkaufsverbot gebracht? Das Wetter: von Westen beginnt es zu regnen, oberhalb von 800 Metern gibt es Schnee bei höchstens 8 Grad. Im Studio heute Morgen Nicoletta Cimino. Der kleine Staat Zypern blockiert die Rettungspläne der großen Eurogruppe. Gestern Abend hat das zyprische Parlament das Euro-Rettungspaket mit einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt. Der Plan, die Zyprioten zur Kasse zu bitten und so in den Rettungsplan einzubinden, ist also vorerst gescheitert. SRF-Korrespondent Florian Inhauser ist derzeit in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Ich fragte ihn, und was jetzt?
Ja, tatsächlich der große Plan A, also eben die Zwangsabgaben auf zyprische Bankkonten, um im Gegenzug dann einen 10 Milliarden Euro Kredit von der EU zu bekommen, der hat sich gestern Abend kurz vor 7:30 fürs Erste, muss man sagen, in Luft aufgelöst. Jetzt also Plan B. Und da blickt man nach Russland. Es wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sich Zypern von russischen Geldgebern aus der Bredouille helfen lässt. Da gibt es einige Szenarien. Entweder würde sich Zypern ganz klassisch Geld leihen von Russland, was der EU natürlich gar nicht gefallen würde, weil ja so der Schuldenberg von Zypern noch weiter wachsen würde. Oder dann könnte Zypern Russland die Ausbeutungsrechte für die Erdgasvorkommen rund um die Insel abtreten für Geld. Da wäre natürlich der russische Energiekonzern Gazprom sehr interessiert. Möglich wäre wohl auch die Übernahme von zyprischen Banken durch russische Banken. Es gibt also schon einige Szenarien, alle natürlich noch nicht bestätigt oder offiziell.
Die Hoffnungen ruhen nun also auf Russland. Zyperns Finanzminister ist ja bereits gestern nach Russland gereist. Zu diesem Zweck hat denn Russland schon irgendetwas über eine mögliche Hilfe vernehmen lassen?
Nein, so richtig konkret ist man da von russischer Seite noch nicht geworden. Mal abgesehen von den gängigen Freundschaftsbezeugungen ist man da noch nicht in die Details gegangen. Es stimmt, man weiß, der zyprische Finanzminister Saris ist seit gestern Nachmittag in Moskau. Man weiß, dass er dort gestern Abend mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert hat. Aber konkreter wird es wahrscheinlich erst heute im Laufe des Tages.
Gibt es eigentlich auch noch andere Ideen, wie Zypern zum fehlenden Geld kommen könnte?
Also mit Brüssel muss man jetzt halt wieder neu verhandeln, das ist völlig klar und das wird natürlich auch geschehen. Ziemlich sicher geht das heute los oder ist vielleicht schon gestern Abend nach diesem Nein losgegangen. Dann ist da noch die Rede von der Verstaatlichung von privaten Vorsorgeeinrichtungen, um im Land selber das Geld aufzutreiben oder ähnliche Vorschläge. Aber diese ganzen Ideen, die kommen ja zurzeit doch noch ein bisschen sehr unausgegoren vor.
Gestern also das Nein im Parlament. Wie geht es denn nun heute weiter in Zypern?
Ja, der Präsident Nikos Anastasiadis, der hat für heute früh um 9 Uhr Ortszeit eine Krisensitzung und zwar mit allen Parteien angekündigt und das interessanterweise schon vor der Abstimmung gestern. Das Nein wird ihn also nicht wirklich überrascht haben und an dieser Krisensitzung wird man dann wohl erst einmal alle Optionen erörtern, die man so hat oder eben auch glaubt zu haben.
Sagt SRF-Korrespondent Florian Inhauser in Nikosia. Und jetzt zu Andrea Just. Sie hat die Nachrichtenübersicht heute Morgen.
Der französische Budgetminister Jérôme Cahuzac ist zurückgetreten. Gegen ihn ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung. Cahuzac soll bis vor 3 Jahren ein Schwarzgeldkonto bei der UBS in der Schweiz unterhalten und das Geld dann nach Singapur verschoben haben. Der Politiker besitzt in Paris eine Spezialklinik für Schönheitschirurgie und bestreitet den Vorwurf. Cahuzac hatte in letzter Zeit die Schweiz als Steueroase kritisiert. Die EU-Staaten haben sich in den Grundzügen geeinigt, wie die europäische Landwirtschaftspolitik in den nächsten Jahren aussehen soll. Unter anderem sollen 30% der Direktzahlungen an die Bauern an Umweltauflagen geknüpft werden. Wer dagegen verstößt, dem droht der Verlust von 7% seiner EU-Subventionen. Als nächstes geht die Agrarreform nun ins Europäische Parlament. Die Kühlsysteme in Japans havariertem Atomkraftwerk Fukushima laufen wieder. Das versicherte die Betreibergesellschaft TEPCO. Alle 4 Abklingbecken für abgebrannte Brennstäbe würden wieder gekühlt. Für den Stromausfall war vermutlich ein Problem mit einer Schaltanlage verantwortlich. Die Kühlung der beschädigten Reaktoren sei nicht betroffen gewesen, betonte TEPCO. Innerhalb Syriens sind nach Schätzungen des Roten Halbmonds jetzt bis zu 4 Millionen Menschen auf der Flucht. Nur ein kleiner Teil habe Unterschlupf bei Verwandten gefunden. Die meisten befänden sich in Schulen und Turnhallen. Die Hilfe sei absolut ungenügend. Etwa eine weitere Million Syrerinnen und Syrer dürften ins Ausland geflohen sein, sagt die UNO. Dänemark zieht einen Teil seiner Truppen früher aus Afghanistan ab als vorgesehen. Alle Kampfeinsätze würden im August beendet, erklärte die dänische Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt. In Afghanistan sind bisher 43 Soldaten aus Dänemark ums Leben gekommen. Die Vereinten Nationen bleiben noch mindestens ein Jahr länger in Afghanistan. Das beschloss der Sicherheitsrat einstimmig. Die UNO beschäftigt in Afghanistan 500 Experten für Entwicklungshilfe und etwa 2000 afghanische Mitarbeiter. In der ersten Runde der Eishockey-Playoff-Halbfinals gab es zwei knappe Heimsiege. Bern gewann gegen Zug 4:3 nach Verlängerung und Freiburg besiegte die ZSC Lions 3:2. Im Play-out-Final verlor Rapperswil-Jona gegen Langnau 5:1 nach Penaltyschießen und im Final der Nationalliga B unterlag Olten Lausanne 3:4 ebenfalls nach Penaltyschießen.
Sie hören heute Morgen, es ist 7:06. Bei der österreichischen Rechtspartei FPÖ geht's drunter und drüber. Wahlniederlagen, schlechte Umfragewerte und immer mehr Konkurrenz durch andere rechte Parteien machen ihr zu schaffen. Und jetzt muss Parteiführer Heinz-Christian Strache auch noch parteiintern kämpfen. Wichtige Parteimitglieder verweigern ihm die Gefolgschaft. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Bundeskanzler will er werden und seine Partei bei den Wahlen im Herbst zur stärksten und bestimmenden Kraft in Österreich machen. Das sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache noch vor 5 Tagen. Doch ohne parteiinterne Gefolgschaft wird das schwierig. Der EU-Abgeordnete Andreas Mölzer kritisierte Strache öffentlich, es reiche nicht, nur gegen EU und Ausländer zu wettern. In Niederösterreich weigert sich Straches Statthalterin Barbara Rosenkranz nach der Wahlniederlage als Landeschefin zurückzutreten. Und das Gleiche beschied ihm jetzt die Wahlverliererriege aus Kärnten. An einer Pressekonferenz drohte Strache dieser offen mit Parteiausschluss.
Ich als HC Strache und als Bundesobmann der FPÖ gehe mit meiner Mannschaft einen ehrlichen, konsequenten, sauberen und klaren Weg. Und wer nicht bereit ist, diesen Weg mit uns mitzugehen, der kann kein Teil unseres Weges sein. Und das halte ich in der Deutlichkeit fest.
In der einstigen Hochburg Kärnten ist das Desaster komplett. Die Partei hat sich gestern gespalten in einen Pro- und einen Anti-Strache-Flügel. Doch einzeln reicht es beiden Gruppen nicht einmal mehr zum Fraktionsstatus im Parlament. Die Dissidenten, zum Teil unter Korruptionsverdacht, rief Strache auf, zurückzutreten, erfolglos.
In der FPÖ ist es eine Grundvoraussetzung, dass jemand, der unter massivem Korruptionsverdacht steht, dieser auch sich zurückzuziehen hat aus der jeweiligen Funktion, aus dem jeweiligen Mandat.
Der Verdacht bestand zwar schon vor der Wahlniederlage und gegen seinen neuen Statthalter in Kärnten, Christian Racker, ermittelt die Korruptionsanwaltschaft genauso, ohne dass Strache ihn zum Rücktritt aufrief. Die anderen Parteien in Österreich schauen dem Treiben zurzeit kommentarlos zu. Sie konsultieren vermutlich die Umfragen, die für HC Straches FPÖ von Tag zu Tag tiefere Werte ausweisen.
Das Alkoholgesetz ist eines der ältesten Gesetze der Schweiz. Jetzt soll es überarbeitet werden. Heute befasst sich der Ständerat damit. Ein Punkt ist, dass künftig ab 22 Uhr kein Alkohol mehr über die Gasse verkauft werden darf. So soll der Zugang zu Spirituosen erschwert werden. In Genf gibt es so ein Verbot schon seit 8 Jahren. Wie sind die Erfahrungen damit? Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Partystimmung kommt keine auf. Dafür ist die Nacht zu kühl, zu nass. Vor der Genfer Usine, einem Konzertlokal, versammeln sich grüppchenweise ein paar Jugendliche, vielleicht 50. Sie stehen im Kreis, schlottern und haben einen gefüllten Becher in der Hand. Zu ihren Füßen am Boden, in weiße Plastiksäckchen gehüllt, der Alkohol.
Jägermeister.
Jägermeister, gemischt mit einem Energydrink. Es ist um Mitternacht. Die 2 Flaschen hätten sie vor einer halben Stunde gekauft, sagen die Gymnasiasten. Eigentlich ist das verboten in Genf. Ab 21 Uhr darf kein Alkohol mehr über den Ladentisch. Das sage das Gesetz. Sie seien jetzt einfach etwas diskreter, versteckten die Flaschen in Papiertüten, die eigentlich fürs Baguette, fürs Brot gedacht wären. Das nächtliche Alkoholverkaufsverbot habe nichts geändert.
Franchement, ça change rien, quoi. Je veux dire, depuis que je sors, cette loi est en vigueur.
Mit oder ohne Gesetz, sie kämen immer an ihren Alkohol zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Problem sei die Umsetzung, kritisiert Laurence Fehlmann-Riel von der kantonalen Alkoholpräventionsstelle. Die Polizei kontrolliere, wenn überhaupt, nur selten.
Plus que de remettre en question une telle loi, il faudrait plutôt la faire appliquer de manière plus systématique.
Sie ist für das Verbot, zeige doch eine Statistik der Stiftung Sucht Schweiz, dass seit dem Gesetz in Genf weniger Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung ins Spital eingeliefert wurden als in anderen Kantonen.
Depuis que cette loi avait été acceptée, il y avait une diminution de l'admission à l'hôpital des jeunes en comparaison avec les autres cantons.
Weniger Einlieferungen als in anderen Kantonen, das muss nichts bedeuten, kontert Marianka Fliesch, Kinderärztin am Unispital Genf. Bei ihr ist die Zahl der Jugendlichen mit Alkoholvergiftung angestiegen.
Entre 2006 et 2010, je dirais, on a vu une constante hausse, voire un doublement des hospitalisations pour des intoxications alcooliques chez les très jeunes.
Es seien sogar doppelt so viele Fälle als vor dem Gesetz, meint die Kinderärztin. Ob das nächtliche Alkoholverkaufsverbot in der ganzen Schweiz eingeführt werden solle, will Kaflisch nicht beurteilen.
Mais sûrement, on ne peut pas dire voilà avec cela on a réglé le problème avec les jeunes.
Man könne ihr aber nicht sagen, dass damit das Problem mit betrunkenen und randalierenden Jugendlichen gelöst sei. Das glauben übrigens auch die Jugendlichen vor der Usine nicht.
Vu que ça a jamais rien changé, pas trop quoi.
Eine im wahrsten Sinne des Wortes ernüchternde Bilanz.
Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn. Jetzt zurück zu Andrea Just. Sie hat die Börsendaten und die Wetterprognosen.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.456 Punkten plus 0,1%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu 94,79 gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,05 beziehungsweise zu einem Dollar 28,78. Das Wetter heute Mittwoch, aus Westen Regen oder oberhalb von 800 bis 1200 Metern Schnee. Kurze sonnige Abschnitte und weiterhin windig bei 7 bis 12 Grad.
Heute Morgen war das. Die Sendung gibt es auch als Podcast oder übers Internet zum Nachhören auf srf.ch/news. Verantwortlich ist Erich Wies, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.